Ja, guten Morgen. Hoffnung auf den Himmel, das ist das Thema dieser Predigt. Aber warum habe ich den ersten Punkt, das umkämpfte Paradies, genannt? Eigentlich ist es doch klar, Jesus ist nach Ostern in den Himmel aufgefahren und bereitet da Wohnung für uns vor. Aber ganz so einfach ist das nicht. Da hat mir Matthias Rüther von der Bibelschule Brake vor einigen Wochen eine Steilvorlage geliefert mit seinem Zitat: Wir sind eine Generation, die die Ewigkeit verloren hat. Oder anders ausgedrückt, früher hatten die Menschen eine Lebenserwartung von 40 Jahren und dann die Ewigkeit. Heute haben viele eine Lebenserwartung von 80 Jahren und was kommt dann? Für Paulus gibt es diese Frage scheinbar gar nicht, der ist da völlig klar. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Da ist von Zweifeln nichts zu spüren. Da ist Sehnsucht, Hoffnung und von herrlichem Leben und Erlösung die Rede. Paulus scheint durchdrungen von dieser Vorfreude auf den Himmel. Im Kontrast dazu steht das berühmte Wort von Karl Marx: Die Religion ist Opium für das Volk. Da klingt deutliches Misstrauen und Kritik an vielen leeren Versprechungen, die die Obrigkeit macht, um das Volk zu vertrösten. Und in diesem Spannungsfeld leben wir nun. Und natürlich wünschen wir uns Paulus Glauben und Festigkeit. Denn ohne diese Perspektive hätten wir keinen Trost, besonders angesichts dieser ungeheuren Kränkung, die der Tod für alle bedeutet, eben noch der Klügste, Reichste und Schönste und morgen krank, alt und vergessen. Ulrich Eggers, der ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Aufatmen, hält unsere ehrliche und tiefgreifende Auseinandersetzung mit dieser Frage für Glaubensentscheidung entscheidend. Er sagt: Wie es wirklich um meinen Glauben steht, das merke ich immer an meiner ganz realen Hoffnung über den Tod hinaus. Ich dachte einmal, diese Hoffnung auf ewiges Leben müsste für Christen so etwas wie Grundlagenwissen sein. Aber ich merke immer mehr, wie die theologischen Kämpfe an jedem von uns zerren. Wie real ist diese Zukunftshoffnung für mich und für dich? Wie sieht es am Ende unserer Tage aus? Wie sehr werde ich mich dann an mein Leben klammern, obwohl ich immer gesagt habe, dass der Himmel mein eigentliches Ziel ist? Noch drastischer drückt Paulus das Eis im 2. Korinther 15. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Das muss man fast zweimal lesen. Was er meint ist, wenn wir uns mit unserem Glauben und unserer Hoffnung auf diese irdische Zeit beschränken, dann haben wir das Entscheidende verpasst. Die innere Reise in die Tiefe. Wie ist es möglich, dass wir die Ewigkeit trotz dieser Warnung aus den Augen verlieren können? Ich erinnere mich noch gut an die Faszination, die ich erlebte, als ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden hatte. Eine ganz neue, unsichtbare Welt nahm für mich Gestalt an. Und ich glaube, so geht es den meisten Menschen zu Beginn ihres Glaubenslebens. Sie fühlen sich wohl in dieser neuen Situation und ihre Glaubenserwartungen passen zu ihrem Alltag. Es fällt ihnen leicht, sich im Hier und Jetzt einzurichten. Ein bisschen ist das wie bei Verliebten am Anfang. Zuerst schwebt man auf rosaroten Wolken. Alles scheint leicht und wunderschön. Doch mit der Zeit geschehen Dinge, die nicht zu unseren Vorstellungen passen. Falsche Erwartungen müssen korrigiert werden. und wir beginnen, unser Gegenüber wirklich kennenzulernen. Das kann schmerzhaft sein, aber nur so kann eine vertrauensvolle Beziehung entstehen. Auch auf unserer geistlichen Reise ist das ähnlich. Jesus ist noch wenig in unsere tieferen Schichten und die tieferen Schichten unserer Persönlichkeit vorgedrungen. Doch irgendwann kommt die Zeit, wo er unsere Motive auf den Prüfstand stellt. Und jetzt zeigt sich, ob es uns im Wesentlichen um unsere eigenen Ziele und Vorstellungen geht oder ob wir ihm wirklich im Vertrauen folgen. Dann tauchen für viele Menschen ernsthafte Fragen auf. Der Glaube muss sich jetzt tiefer gründen, oft verbunden mit Enttäuschungen oder leidvollen Erfahrungen. Die einfachen Antworten der ersten Zeit scheinen nicht mehr zu passen. Verletzungen aus der Vergangenheit kommen an die Oberfläche. Das eigene Selbstbild wird in Frage gestellt. Das alte Gottesbild bröckelt und verlangt nach Korrektur. Wir stoßen an eine Glaubensmauer, die uns den Weg versperrt. Diese Krise ist keine Anfechtung im herkömmlichen Sinn, sondern ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Denn selten sind es die guten Zeiten, die uns verändern, sondern jene, in denen wir uns überfordert und hilflos fühlen, in denen wir Niederlagen erleben, Verluste hinnehmen müssen und einfach merken, dass wir es auch aus eigener Kraft nicht schaffen können. Wie auch immer deine Mauer aussieht, du kannst sie nicht umgehen, du musst durch sie hindurchdringen. Und wenn wir das mit Gottes Hilfe machen, dann wird unsere Persönlichkeit verändert. Innere Heilung kann geschehen und wir bekommen ein tieferes Verständnis dafür, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. Unsere Zeit mit ihm wird zunehmend von dem Wunsch bestimmt, ihm nahe zu sein. Denn ein Glaube ohne persönliche Begegnung ist auf Dauer nicht tragfähig. Ich finde es so beeindruckend bei Hiob, dass er nach all diesen schweren Wochen, Tagen am Ende ausruft: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. All seine Fragen, und er hatte viele auf dem Herzen, sind plötzlich nicht mehr wichtig, weil er Gott persönlich begegnet ist. Wie tragfähig unsere Hoffnung auf die Ewigkeit ist, hängt allein davon ab, wie unser Vertrauen zu Jesus ist. Fragen zu Himmel und ewigem Leben sind ja kein Kopfwissen, das man irgendwie erlernen könnte. Sie gehören in eine ganz andere Kategorie, nämlich in die Kategorie Hoffnung, Glauben, Vertrauen. Für den Verstand sind sie nicht verfügbar und doch sehr real, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Man kann über Jesus und engagierte Liebe sprechen, ohne eine lebendige Hoffnung auf den Himmel zu haben. Vielleicht liegt das daran, dass sich viele Menschen das Paradies nur so schwer vorstellen können. Die Offenbarung ist ja nicht wirklich leichte Kost. Man kann sich beim Lesen ganz schön mit dem Verstehen plagen. Und deshalb fällt es vielleicht so schwer, sich den Himmel als Sehnsuchtsort vor Augen zu führen. Ich glaube, würde man uns vor die Wahl stellen, weiter auf dieser Erde zu leben oder lieber bald zu Gott zu gehen, die Mehrheit würde sich vermutlich für das irdische Leben, für das, was sie kennt, entscheiden. Das, was ihr vertraut ist. Und aus menschlicher Sicht ist das auch verständlich und völlig in Ordnung. Bei Paulus ist das ganz anders und das ist interessant. Er sagt nämlich: Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand. Wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Wenn ich das so lese, dann finde ich das schon irgendwie besonders, weil ich doch so gerne hier lebe. Und Paulus' Leben war ja nun schon ganz besonders. Es war erfüllt und segensreich. Und wenn man es genau sieht, sein Einsatz für das Evangelium veränderte im Grunde die komplette damalige Welt. So wirkmächtig war das, was er tat. Und trotz all dieser Erfolge wollte er lieber heute als morgen im Himmel sein. Er sah sein Sterben als Gewinn, so hat er gesagt. Warum? Wie kommt das? Ich denke, Paulus hatte Jesus wirklich kennengelernt. Auf seinem Weg nach Damaskus, bei dieser spektakulären Bekehrung, als Jesus sich ihm in den Weg stellte und sein Leben auf den Kopf stellte. Oder bei seinem Erlebnis im dritten Himmel, das so überwältigend war, dass er lange Zeit kaum darüber sprechen konnte. Immer wieder erlebte er Wunder, wurde aus Verfolgung gerettet und erfuhr Gottes Beistand in Situationen von Gewalt und Gefangenschaft. Zugleich war er eng mit anderen Christen verbunden und kannte viele Augenzeugen, die Jesus noch persönlich begegnet waren. So beschwerlich sein Weg auch war, gerade in diesen persönlichen Erfahrungen lernte er Jesus zu vertrauen. Gott will sich finden lassen. Zugegeben, Paulus war ein außergewöhnlicher Mensch. Doch Gott möchte auch uns helfen, ihn besser kennenzulernen. Natürlich kann niemand beweisen, dass es Gott gibt. Und deshalb ist ewiges Leben eben auch keine Verstandessache. Und doch verspricht Jesus, sich von denen finden zu lassen, die ihn aufrichtig suchen. Er weiß, wie wichtig es für uns ist, dass er in unserem Leben erkennbar wird. Auch wenn Gott selber unsichtbar bleibt, hinterlässt er doch Spuren in der Schöpfung, in der Ordnung der Welt und in den Erfahrungen unseres Lebens. Hier können wir Hinweise auf sein Wesen und seine Größe entdecken. In Römer 1, 19 bis 20 erinnert Paulus uns daran. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken zu erkennen. Die Menschen können sie wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Ja, und wenn wir uns die Schöpfung einmal angucken, mit diesen unbegreiflichen Wundern, mit dieser Vielfalt an Fantasie, Schönheit und Präzision, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen übersteigt, der die geballte Forschung all unserer Wissenschaftler immer nur mit kleinen Schritten auf die Schliche kommt, um zu erkennen, dass noch immer wieder mehr Fragen entstehen, dann kann man David im Psalm 19 nur zustimmen. Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht, das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Wie überwältigend ist ein Sonnenuntergang am Meer, wie unermesslich der Sternenhimmel im August. Wie viel Schönheit leuchtet aus einer einzigen Blume. Und wie wunderbar vollkommen ist ein neugeborenes Kind. In all dem wird etwas von Gottes Wesen und seiner Größe für uns erkennbar. Wer außer ihm könnte ein so komplexes Gefüge von Ordnung und Gesetzmäßigkeit erschaffen, dem bis heute das gesamte Universum folgt. Mir fällt es schwer, eine Reihe von Zufällen dafür verantwortlich zu machen. Wir können Gott aber auch an dem Eintreffen seiner Prophezeiung erkennen. Ein Beispiel dafür ist die Heilsgeschichte der Juden. Trotz zahlreicher Versuche, Gottes Volk auszulöschen, hat es doch allen Gegnern bis heute widerstehen können. Und obwohl die jüdische Bevölkerung nur 2% der Weltbevölkerung ausmacht, also 2 von 1000 Menschen sind Juden, spielt Israel bis heute eine herausragende Rolle in der Weltgeschichte. Ähnliches zeigt sich auch in der Geschichte der Christen. Ausgehend von einem friedliebenden jüdischen Wanderprediger entstand zunächst eine kleine, verfolgte und gedemütigte Gemeinschaft innerhalb der Grenzen Israels, also völlig lokal begrenzt. Und doch schließlich überwand diese Bewegung mit Gottes Hilfe sogar den Widerstand des Römischen Reiches und verbreitete sich innerhalb weniger Jahrhunderte in der gesamten Welt. Solche biblischen Verheißungen sind außergewöhnlich, wenn sie eintreten und damit überprüfbare und beeindruckende Hinweise auf Gottes Macht und Wirken. Und letztlich ist es für mich auch immer wichtig, Zeugnisse glaubwürdiger Menschen aus meinem persönlichen Umfeld zu hören. Ein guter Bekannter erzählte mir von einer Begegnung mit Jesus in einer kleinen Kapelle auf dem Jakobsweg, der ihm eine sehr persönliche Botschaft mit auf den Weg gab. Und eine Frau berichtete, wie Jesus leibhaftig in einer verzweifelten Situation tröstend eingegriffen habe. Bemerkenswert ist, dass auch Erlebnisse, die schon lange zurückliegen, zu anhaltenden und tiefgreifenden Veränderungen im Leben der Betroffenen führen. Selbst als Zuhörer konnte ich die Heiligkeit dieser Momente spüren und erlebte diese Zeugnisse immer als sehr ermutigend. Alles prüfen und das Gute behalten. Schließlich begegnet uns Gott auch in unserem eigenen Leben. Solche Erfahrungen sind sehr unterschiedlich, sehr individuell, wie wir Menschen es ja selber sind. Was dem einen wie ein Wunder vorkommt, ist für den anderen vielleicht nicht der Rede wert. Manchmal zeigt er sich in einer Gebetserhörung, einem außergewöhnlichen Gedanken, einer lebensverändernden Begegnung. Dabei müssen wir lernen, Gottes Stimme von anderen Eindrücken zu unterscheiden. In diesem Zusammenhang musste ich auch an eine eigene Erfahrung denken. Es war eine schwere Zeit, in der ich Gott um ein tieferes Verständnis für die Ewigkeit bat. Damals erzählte mir ein Freund von einem existenziellen Nahtoderlebnis. Er hatte bei einer schweren OP mit Herzstillstand seinen Körper verlassen und wurde von einem hellen Licht angezogen. So berichtete er mir, dass unendlich viel Wärme und Liebe ausstrahlte. Und obwohl das Erlebnis schon Jahrzehnte zurücklag, war bei ihm die Angst vor dem Tod ganz offensichtlich einer großen Vorfreude auf den Himmel gewichen. Was mich besonders beeindruckte, war seine tiefe Sicherheit hinsichtlich der Existenz Gottes, die sich in der Folge einstellte. Skeptiker deuten solche Nahtoderfahrungen als Halluzination eines sterbenden Gehirns. Doch solche Ergebnisse lassen sich auch anders deuten. Der renommierte Psychiatrieprofessor Bruce Grayson, einer der bekanntesten Nahtodforscher weltweit, ist überzeugt, dass diese Erlebnisse kein Anzeichen psychischer Störung sind und stellt fest, die Veränderungen im Leben der Betroffenen sind oft tiefgreifender als jede Therapie, die ich je gesehen habe. Ich hatte selber schon oft von solchen Berichten gehört, war aber immer skeptisch. Aber diesmal war es anders, weil ich persönlich aus dem Mund eines Betroffenen davon hörte und die Auswirkungen wahrnehmen konnte. Das beeindruckte mich und ich fragte mich, ob Gott mir etwas zeigen wollte. Es kam mir vor, als ob dieses Zeugnis die schwierigen Passagen der Offenbarung ja mit Farbe illustrierte und es leichter machte, sich die Schönheit des Himmels vorzustellen. Sollte also an diesen Berichten etwas Wahres sein, dann wäre es von Bedeutung. Nun fordert uns die Bibel auf, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, weil wir nur so Gottes Hinweise aus der Lautstärke der Welt heraushören können. Dabei ist klar, was wir zu erkennen glauben, darf nicht im Widerspruch zu Gottes Wort stehen. Und deshalb wollte ich wissen, wie die Bibel, die Kirche und andere Christen zu solchen Erfahrungen stehen. Um mich mit dem Thema vertraut zu machen, las ich das Buch »So ist der Himmel« des amerikanischen Pastors John Burke, der innerhalb von 35 Jahren tausende solcher Berichte untersucht hatte. Burke berichtet von einer großen Zahl von Patienten, darunter auch Wissenschaftler und Ärzte, Dabei hatten die Befragten unterschiedliche Glaubensüberzeugungen, waren also nicht nur Christen, sondern auch Muslime, Hindus und Atheisten. Er kommt zu dem Ergebnis, dass jede Geschichte aus einem ganz eigenen Blickwinkel erzählt wird und die Interpretation dieser Geschichten ganz häufig von der Kultur des Erzählenden abhängen. Dabei fällt aber auf, dass die reinen Tatsachenberichte, also die reinen Fakten, die da erlebt wurden, sehr ähnliche Kernelemente enthalten und alle ein klares Bild vom Jenseits zeichnen, das größtenteils mit der Bibel übereinstimmt. Wohl aus diesem Grund betrachten auch die Kirchen Nahtoderfahrung als bedeutend und nehmen ihre spirituellen Folgen ernst. Der Theologe Hans Küng zieht ein Fazit, dem ich mich anschließen kann. Nahtoderfahrungen sind beeindruckende Phänomene, aber sie ersetzen nicht die Botschaft von Tod und Auferstehung Jesu. Ja, wenn ich versuche, in der Bibel dazu etwas zu finden, dann fällt mir das Erlebnis von Paulus ein, wo er eine sehr, sehr prägende Erfahrung im dritten Himmel hatte und man einige Parallelen zu Nahtoderfahrung sehen kann. Es steht in 2. Korinther 12, ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Vergleicht man seinen Bericht mit einem typischen Nahtoderlebnis, so gibt es erstaunliche Parallelen, wie zum Beispiel bei Sheila. In dem Augenblick, als ihr Herz aufhörte zu schlagen, schwebte sie unter die Decke des OP-Saals und schaute auf ihren leblosen Körper herunter. Sie konnte alles beobachten und sah, dass das EKG keine Lebensdaten mehr anzeigte. Sie sah die Ärzte und Krankenschwestern, wie sie versuchten, sie wiederzubeleben. Bei Paulus heißt es, Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon. Sheila empfand trotz des ganzen Chaos einen tiefen inneren Frieden und hatte keine Schmerzen. In der Offenbarung lesen wir, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Dann spürte Sheila, wie sie das Krankenhaus verließ und durch einen Tunnel auf ein helles Licht zuglitt. Schließlich fand sie sich in einem warmen, mystischen Licht wieder, das heller als die Sonne und von überwältigender Liebe und Erbarmen war. Die Bibel stellt fest, die himmlische Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Voller Freude begegnete Sheila einigen bereits verstorbenen Verwandten, mit denen sie über Gedanken kommunizieren konnte. Auch Paulus staunt über das Erlebte. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Nur äußerst ungern trennte sich Sheila schließlich von diesem neuen Zuhause voll überwältigender Liebe. Und auch Paulus will sich ja kaum trennen. Wir würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Kritiker mögen nun einwenden, dass es sich um erfundene Geschichten handelt, die nicht überprüft werden können. Doch in Wirklichkeit gibt es umfangreiche wissenschaftliche Forschung zu diesem Phänomen. Mit dem Aufkommen der modernen Medizin stieg die Zahl der Menschen, die wiederbelebt wurden, stark an. Systematische Befragungen zeigen, dass über 10% der amerikanischen Patienten nach einer Wiederbelebung von so einer Erfahrung berichten konnten. Weltweit dürften im Laufe der Geschichte viele Millionen Menschen Nahtoderfahrungen gemacht haben. Bis heute haben zahlreiche Forscherteams zu diesem Thema geforscht. Die Ergebnisse hunderter wissenschaftlicher Studien wurden in etablierten Fachzeitschriften veröffentlicht und tausende Berichte sind in Forschungsdatenbanken dokumentiert. Die Erkenntnisse sind erstaunlich. Eine besonders gut dokumentierte Studie zeigt zum Beispiel, Patienten konnten während eines Herzstillstandes und fehlender Hirnaktivität ein Bewusstsein haben. Einige Patienten beschreiben Beobachtungen, die medizinisch nicht erklärbar waren. Sie berichten über Details von Zimmern, Abläufen im OP und Verhaltensweisen. Dinge, die sie aus ihrer Position nicht hätten sehen können. Selbst Gehörlose waren fähig, Gespräche und Musik wiederzugeben und lebenslang Blinde konnten Dinge sehen und beispielsweise Personen und Räume präzise beschreiben. Mittlerweile wird das Thema in der Wissenschaft als Forschungsgebiet anerkannt, das Medizin, Psychologie, Theologie und Philosophie betrifft. Wie bei allen Glaubensfragen ist es umstritten, ob die Ergebnisse als Beweis für ein Leben nach dem Tod gedeutet werden können. Viele angesehene Wissenschaftler kommen dennoch zu dem Schluss, dass es zu viele dokumentierte Sterbeerfahrungen gibt, um sie einfach als Zufälle abzutun. Ein Gehirn ohne jegliche Lebenszeichen könne unmöglich die Ursache derart komplexer Wahrnehmung sein. Daher sollte die Wissenschaft offen sein für die Möglichkeit, dass Bewusstsein den Tod überdauern könnte. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Vielleicht ahnen wir gar nicht, wie schön es im Himmel sein wird. Aber würde es nicht alles verändern, wenn wir uns den Himmel mit Gottes Hilfe als einen Ort vorstellen könnten, der unsere kühnsten Träume übertrifft? Im 1. Korinther 2 steht, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Was wäre denn, wenn dieses Leben hier auf Erden tatsächlich nur ein Vorgeschmack auf das wäre, was uns erwartet? Es würde unser ganzes Leben, unsere Art zu arbeiten, unsere Bereitschaft zu lieben und Opfer zu bringen und unsere Fähigkeit mit Leid und Angst umzugehen, grundlegend verändern. C.S. Lewis sagte einmal, wenn du Geschichte studierst, wirst du feststellen, dass die Christen, die in dieser Welt am meisten bewegt haben, Menschen waren, die am meisten an die kommende Welt gedacht haben. Richte dich auf den Himmel aus und du wirst die Erde bekommen. Richte dich auf die Erde aus und du wirst weder Himmel noch Erde bekommen. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Generation die Ewigkeit nicht aus den Augen verliert, sondern daran festhält oder sie neu entdeckt. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr, für uns ist es so wichtig, dass wir dieses Leben hier auf der Erde, das uns so beeindruckt, dass wir es eigentlich immer vor Augen haben, dass wir es nicht für das Wichtigste halten, sondern uns darüber klar werden, dass wir umgeben sind von einer riesigen, unsichtbaren Welt und eine lebendige Hoffnung haben, in dieser unsichtbaren Welt einmal ein Zuhause zu finden, bis in Ewigkeit. Ich bitte dich, dass diese Erkenntnis uns alle im Herzen erreicht und nicht nur im Kopf, sodass sie für unser Leben verändernd ist. Amen.